Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Das Erdbeben in Chile war enorm heftig, aber es traf ein vorbereitetes Land, der Bericht aus Santiago. Und die Frage nach Größe und Potenzial des Tsunami, den es ausgelöst hat, da ist noch einiges unklar. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden bei Steuerhinterziehung sei richtig und nötig, sagt Außenministerin Calmiret. Dann ein konkreter Fall zum Thema, die Daten-CD, welche Nordrhein-Westfalen gekauft hat. Das seien ausschließlich Credit Suisse-Kunden. Und nicht nur das, sagt die Süddeutsche. Wir fragen, was noch? Wir sprechen mit Verteidigungsminister Maurer über seinen Wunsch nach einer 500 Millionen mehr und über die Antwort seiner Kollegen, 50 Millionen weniger. Und wir reden über die Sozialdemokratie. Ihre Themen haben Hochkonjunktur, aber Sie nicht. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Roger Brändlin mit dem Nachrichtenüberblick.
Das Ausmaß des Erdbebens in Chile wird nur langsam bekannt. Lokale Medien melden aus der Stadt Concepción, viele Gebäude und Brücken seien eingestürzt und Straßen zusammengeschoben worden. Concepción liegt gut 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago. Wie viele Tote das Beben gefordert hat, ist noch nicht klar. Bestätigt sind zur Stunde etwas mehr als 120. Die Behörden vermuten, dass noch viele Menschen unter den Trümmern liegen. Mehrere Pazifikinseln und auch Australien bereiten sich wegen des Bebens auf einen Tsunami vor. Erste Inseln wurden bereits von Flutwellen getroffen. Gemäß ersten Berichten soll es dabei größere Schäden gegeben haben. Wegen des Bankgeheimnisses habe die Finanzkrise in der Schweiz eine besondere Dimension. Das hat Außenministerin Calmiret an der Delegiertenversammlung ihrer Partei der SP heute gesagt. Die Schweiz lebe zurzeit in einer Art Schock. Man könne vielleicht sogar von einem nationalen Trauma sprechen, sagte Calmiret. Für viele seien die Veränderungen, die eingeleitet wurden, schmerzhaft. Der Entscheid des Bundesrats, künftig auch bei Steuerhinterziehung mit dem Ausland zu kooperieren, sei aber richtig und nötig, so Calmiret. Der Parteipräsident der SP, Christian Levra, hat den Bundesrat für seine Finanzplatzstrategie kritisiert. Der Bundesrat vertrete vor allem die Interessen der Banken, sagte Levra in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Er gehe davon aus, dass der Bundesrat seine neue Finanzmarktstrategie schon bald wieder ändere. An der Delegiertenversammlung hat die SP auch beschlossen, die Abbaupläne bei der Arbeitslosenversicherung mit einem Referendum zu bekämpfen. Zwar ist das revidierte Gesetz noch nicht zu Ende beraten, doch sei schon heute klar, dass die Leistungen gekürzt würden. Die Delegierten haben zudem eine Volksinitiative lanciert, die verlangt, dass der Energiebedarf der Schweiz ab dem Jahr 2030 zur Hälfte aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Die Armee soll in den nächsten beiden Jahren 50 Millionen Franken sparen, obwohl sie kürzlich angemeldet hatte, sie brauche 500 Millionen mehr. Diese 50 Millionen seien dennoch zu verkraften, erklärte Bundesrat Maurer in einem Interview mit Schweizer Radio DRS. So verzichte man etwa auf die Umsetzung von Projekten oder auf Anschaffungen wie den Kauf neuer Radpanzer und Transporter. Spätestens 2014 braucht die Armee dann aber wieder mehr Geld. Dann kämen die 500 Millionen wieder zur Sprache, so Maurer. Die Abstriche bei der Armee sind Teil des Sparprogramms, das der Bundesrat diese Woche vorgestellt hat. Der laufende Prozess gegen den italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi wegen möglicher Bestechung wird fortgesetzt. Das hat der zuständige Richter entschieden, obwohl ein Verfahren in der gleichen Sache gegen Berlusconis früheren Anwalt wegen Verjährung abgebrochen worden war. Der Richter will am Verfahren gegen Berlusconi dennoch festhalten und den Prozess Ende März weiterführen. In Kolumbien darf Präsident Alvaro Uribe für eine dritte Amtszeit nicht kandidieren. Das oberste Gericht hat die geplante Volksabstimmung über eine entsprechende Verfassungsänderung für rechtswidrig erklärt. Uribe reagierte, er akzeptiere den Entscheid des Gerichts. In Spanien haben die Behörden für weite Teile des Landes einen Unwetteralarm gegeben. Ein großes Sturmtief nähert sich der iberischen Halbinsel. Für die nordspanische Küstenregion gilt die höchste Alarmstufe. Die Bewohner wurden aufgefordert, in den Häusern zu bleiben und für Lastwagen gilt ein Fahrverbot. Der Sturm soll Spanien in der Nacht erreichen. An den Olympischen Spielen ist im Moment die Entscheidung um die Bronzemedaille im Curling der Männer im Gang. Die Schweiz spielt gegen Schweden. Rachel Mürit.
Nach 3 von 10 Ends, jetzt ist gerade das 4. zu Ende gegangen, nach 4 von 10 Ends steht es 2-1 für die Schweiz. Die beiden Teams trafen bereits in der Vorrunde aufeinander. Die Schweizer hatten dieses Spiel mit 7-3 gewonnen. Seit wenigen Minuten läuft auch das Slalom der Skifahrer. Als erster startete der Schweizer Silvan Zurbriggen. Nach 3 Fahrern liegt er auf dem 3. und letzten Platz hinter dem Kroaten Ivica Kostelic und dem Österreicher Benjamin Reich. Um 22 Uhr geht es dann weiter mit dem Viererbob-Wettbewerb. Der Schweizer Schlitten von Ivo Rüegg liegt nach 2 von 4 Läufen auf dem 4. Platz mit einem Rückstand von 25 Hundertstel Sekunden auf das Podest. In der Schweizer Fußballmeisterschaft läuft zurzeit das Spiel zwischen dem Lieder Ibe und dem Meister FC Zürich. Die Zürcher führen mit 1-0 dank eines Freistoßtores von Milan Gajic. Die Berner sind bereits seit der 8. Minute nur noch zu 10. auf dem Platz. Issa Martassi erhielt die rote Karte wegen einer Notbremse.
Zum Wetter. Das Sturmtief über Spanien verlagert sich und verursacht in der Nacht einen Föhnsturm in den Schweizer Alpen. Am Nachmittag bläst dann ein Sturm über die Alpennordseite. Die sonstige Witterung ist durchzogen. Vor allem im Osten ist es am Morgen mit Föhn zum Teil noch sonnig, dann gibt es dichtere Wolken und stellenweise Regen. Später setzt sich die Sonne von Westen her wieder durch. Die Temperaturen steigen morgen auf 10 bis 15 Grad. Im Süden fällt morgen Regen. Die Schneefallgrenze steigt von 500 auf 1000 Meter, dies bei maximal 7 Grad. Am Montag wird es ziemlich sonnig bei 9 bis 13 Grad. Am Abend ziehen aber aus Westen wieder Regenwolken auf.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Wieder ein gewaltiges Beben, dieses Mal in Chile, mit befürchteten Tsunami-Auswirkungen in tausenden Kilometern Entfernung. Berichte aus Santiago und Sydney. Wieder ein kleines Beben mit Auswirkungen im südlichen Nachbarland. Die Daten-CD in Nordrhein-Westfalen wird der Credit Suisse gar nicht gefallen, sagt unser Gesprächspartner. Nochmals 1-2 Tiefschläge. Statt plus 500 jetzt minus 50 Millionen. Fragen an Verteidigungsminister Maurer zu den neuesten Sparübungen. Und die Bedingungen sind ausgezeichnet, das Themenumfeld stimmt. Und die SP kommt nicht vom Fleck. Stimmen von der Delegiertenversammlung zur Sozialdemokratie in der Krise. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie sich auch als Podcast beschaffen können. Jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website drs.ch. Stärke 8,8. Das war ein gewaltiges Beben in Chile heute früh. Es richtete große Schäden an, und zwar im dichtest bevölkerten Teil des schmalen, langgezogenen Landes. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet aus Santiago de Chile, das liegt gut 300 Kilometer nordöstlich des Epizentrums.
Mit fast 2 Minuten dauerte das enorme Beben eine halbe Ewigkeit. Die ersten Erdstöße wurden kurz nach 3:30 in der Frühe verzeichnet und überraschten die meisten Menschen im Schlaf. Der US-amerikanische Erdbebendienst errechnete eine Stärke von 8,8. Die Stöße waren so heftig, dass sich die ins Freie flüchtenden Menschen kaum richtig auf den Beinen halten konnten. Die Stromversorgung und die Telefonverbindungen fielen augenblicklich aus. Noch jetzt, Stunden nach dem Beben, ist die Kommunikation mit einzelnen Landesteilen nur über Funkverbindungen möglich. In allen größeren Städten Zentralchiles ruht der öffentliche Verkehr. Für die chilenische Küste besteht keine Seebebengefahr. Hingegen wurden die Bewohner der Osterinsel und der Robinson-Crusoe-Insel auf dem Juan-Fernandez-Archipel vor Springfluten gewarnt. Auch Hawaii und Australien richten sich darauf ein. Die größten Verwüstungen richtete das Beben in der Küstenstadt Concepción im Bereich des Epizentrums an. Eine nicht mehr benutzte Brücke über den Bio-Bio-Fluss stürzte über weite Strecken ein. Zwischen den Trägern schichtet sich abgesackter Asphalt wie übereinanderliegende Spielkarten. Ein 15-stöckiges Gebäude ist komplett eingestürzt. Aus den Ruinen dringen auch jetzt noch Hilferufe von Eingeschlossenen. Einzelne Straßen und Küstenstreifen in Concepción sind zum Teil über 1 Meter tief abgesackt, weil das Terrain unter ihnen nachgegeben hat. Die Polizei meldet erste Plünderungen. Die ländliche Zone zwischen Concepción und der Landeshauptstadt Santiago weiter nördlich ist zum Katastrophengebiet erklärt worden. Staatspräsidentin Michelle Bachelet hat sich an Bord eines Helikopters in das schwer verwüstete Gebiet begeben. Es ist auf dem Landweg praktisch nicht zu erreichen, weil entlang der Panamericana Autobahn Brücken eingestürzt sind oder bis auf Weiteres nicht befahren werden dürfen. Auch hier in Santiago gibt es schwere Schäden an der Infrastruktur. Das Abfertigungsgebäude des modernen Flughafens ist so schwer beschädigt, dass der Flugbetrieb bis auf Weiteres eingestellt bleibt. Mehrere Brücken des Autobahnrings um die 6-Millionen-Stadt Santiago sind eingestürzt. Viele Autos, die zur Zeit des Bebens unterwegs waren, sind auf die Dächer zu liegen gekommen oder wurden von der Fahrbahn geschleudert. Trotz vielen starken Nachbeben laufen die Rettungsarbeiten auf Hochtouren. Feuerwehren, Zivilschutz und die Luftrettung funktionieren als perfekt eingespieltes Team. Chile ist ein immer wieder von Erdbeben heimgesuchtes Land, in dem es fast so etwas wie eine Katastrophenkultur gibt. An Schulen und Kindergärten finden periodisch Evakuierungsübungen statt. In den Küstenstädten übt die Bevölkerung regelmäßig Tsunami-Alarm und weiß, wie sie sich in Sicherheit zu bringen hat. In Chile, und zwar in der auch jetzt am stärksten betroffenen Region, wurde 1960 auch das weltweit stärkste je gemessene Beben registriert. Es hatte die Stärke von 9,5. Das neueste war mit 8,8 nur geringfügig schwächer.
Ulrich Achermann aus Santiago de Chile. Diese schweren Schäden in Chile sind das eine. Die Schäden quer über den Pazifikraum wären das andere, wenn die Befürchtungen sich bewahrheiten sollten, nämlich dass eine Tsunami-Welle sich vom Herd des Bebens über den Pazifik hinweg bewegt. Tsunami klingt schlimm, muss man mit schweren Schäden rechnen, fragte ich Urs Welterlin in Sydney.
Niemand weiß wirklich, wie groß diese Wellen werden, wie schnell die Wellen kommen, das weiß man relativ gut, aber die Richtung, in die sich diese Wellen bewegen, die ist nicht klar.
Was wären denn für Gebiete gefährdet, wenn man mal von einer kreisförmigen Ausbreitung dieser Welle ausgeht? Welche Gebiete wären in welcher Reihenfolge gefährdet?
Also da sind natürlich mal die Inseln vor der südamerikanischen Küste. Kollege Ackermann hat bereits eine genannt. Dann geht es weiter in mehr Richtung Süden, Französisch-Polynesien, also Tahiti. Dann weiter Richtung Fidschi, Niue. Aber dann auch im Norden haben wir Kiribati. Kiribati ist vielleicht eine der am stärksten gefährdeten Staaten. Diese Inselgruppe liegt buchstäblich nur 1 bis 2 Meter über Meer. Da braucht es natürlich dann nicht mehr viel. Und wenn wir weiter in den Norden gehen, kommen wir dann natürlich auch nach Japan.
Wie große Wellen werden denn erwartet, je nach Berechnungen?
Ganz unterschiedlich in Neuseeland. Neuseeland hat eine Warnung rausgegeben, die sagt, keine zerstörerische Welle, was das auch immer heißen mag. Andere haben gesagt, wie Japan zum Beispiel, bis zu ein paar Dutzend Zentimeter. Andere haben wiederum gar nichts gesagt. Und andere sind schlussendlich einfach, haben gesagt, so jetzt evakuieren wir zum Beispiel amerikanisch Samoa, die ja im letzten Jahr bereits einen schweren Tsunami erlebt hat. Die haben evakuiert, die Menschen sind alle von den Küstengebieten zurückgezogen worden und sind in die Berge gegangen. Und sie müssen mindestens, so die Empfehlungen der Behörden, mindestens 10 Meter über dem Meeresspiegel sein.
Denn angesichts der Unwägbarkeiten, von denen sie gesprochen hat, will man auf Nummer sicher gehen, um nicht plötzlich doch noch überrascht zu werden. Wann wäre denn die Welle wo erwartet?
Die Pitcairn-Inseln, da sollte es in der nächsten Stunde bereits ankommen. Dann weiter Französisch-Polynesien, also Tahiti, vielleicht in gut 2 Stunden. In Australien, also praktisch der größten Landmasse, weiter im Westen, wird sie um 22.15 Uhr erwartet, je nach Ort wo an der Küste, wo sie zuerst auftrifft.
Aber alles in allem, man nimmt nicht an, dass es riesige Schäden geben wird, aber man ist noch nicht sicher.
Das ist absolut richtig. Aber wie gesagt, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, der Tsunami der letzten Jahre, da überlässt man nichts mehr dem Zufall.
Urs Welterlin in Sydney. Nordrhein-Westfalen hat eine CD mit Schweizer Bankdaten gekauft. Das wissen wir seit gestern. Heute hat die Süddeutsche Zeitung auf ihrer Website einige interessante Details nachgeschoben. Es gehe um 1500 Kundendaten. Man habe 2,5 Millionen Euro dafür bezahlt und man hoffe auf 400 Millionen Ertrag durch Nachsteuern bei den hier betroffenen Kunden. Und zwei weitere Dinge. Erstens seien das alles Kunden der Credit Suisse. Und zweitens habe man auch delikate Credit Suisse Interna mitgeliefert bekommen. Geschrieben hat den Artikel der für seine Recherchen sehr bekannte Journalist Hans Leyendecker. Er war seinerzeit schon beim Spiegel, ein sehr bekannter Rechercheur, jetzt eben bei der Süddeutschen. Er hat da brisante Details. Ich fragte ihn, wie gut sind Ihre Quellen?
Die Quellen sind gut und verlässlich.
Sie sagen, das sind alles nur Kunden der Credit Suisse auf der CD. Sind Sie da sicher?
Ja, das war von Anfang an so. Es gibt ja unterschiedliche Geschichten über unterschiedliche CDs, auf denen zum Teil auch Leute mehrerer Banken sind, wobei es mir nicht immer klar ist, wie sich das so zusammenfügt. Hier handelt es sich um einen Informanten, der von vornherein nur Daten der Credit Suisse überliefert hat.
Wissen Sie, wenn wir gerade schon von den verschiedenen CDs und Angeboten reden, ob das Angebot an Baden-Württemberg aus derselben Quelle kam, dort dann einfach die süddeutschen Credit Suisse-Kunden, oder sind das andere Quellen?
Nein, ist eine völlig andere Quelle.
Das heißt, dort könnten auch andere Banken mit betroffen sein?
Ja, es ist häufiger gewesen, als wir das mitbekommen haben, dass Leute solche CDs anbieten, die zum Teil auch von schlechter Qualität sind. Das heißt, zum Teil gibt es da Fakes auf den CDs. Diese Credit Suisse-Datei soll halt bis in jüngere Zeit reichen und sie soll von außergewöhnlich guter Qualität sein.
Wenn Sie das andere jetzt erwähnt haben mit den zum Teil nicht so guten Qualitäten, ja, beziehen Sie das auf Baden-Württemberg auch?
Ja, das ist Baden-Württemberg, das gilt für Baden-Württemberg. Die haben ja eine erste Schätzung mal gemacht und waren da bei einer Summe von Mehrsteuern von 6 bis 7 Millionen Euro. Das ist, also wenn Sie sich diesen Markt angucken, nichts. Also man geht, wie gesagt, im Fall der Schweizer CD, Credit Suisse CD davon aus, dass bis zu 400 Millionen Mehrsteuern kommen können.
Sie haben weitere brisante Andeutungen in Ihrem Artikel. Eine davon, nämlich, dass da weiteres Material dabei war, Credit Suisse Interna bis Ende 2008, aus welchen hervorgehe, dass die Credit Suisse selber davon ausgeht, dass 88% des Geldes, das sie von deutschen Kunden hat, nicht versteuert sind.
Ja, es geht dabei um die Gelder, die in der Schweiz lagern. Die Credit Suisse macht da Unterschiede zwischen dem Geld, das in Deutschland ist, da gibt es andere Rechnungen, und dem Geld, das in der Schweiz ist. Da hat es 2004 schon mal eine Einschätzung der Bank gegeben. Man kann das ja machen, wenn die Leute keine Daten haben wollen, nicht beraten werden wollen, weiß man, um was es eigentlich geht. Da war man bei 88% und man war Ende 2008 weiterhin bei diesen 88% Schwarzgeld.
Sie gehen in Ihrem Artikel davon aus, dass man dem Anbieter Anonymität zugesichert hat. Nun liegt aber ein Rechtshilfegesuch aus der Schweiz vor, betreffend eines Deliktes, Ausspähung vertraulicher Daten, das nach unserem und Ihrer Rechtsordnung strafbar ist. Wird Deutschland den Namen nennen?
Nein, nein. Ich denke, es wird in Deutschland einen kleinen Streit geben. Die FDP regierten Bundesministerien werden sagen, jawohl, da ist ein Rechtshilfegesuch, da kann man eigentlich gar nicht viel gegen sagen. Die CDU-regierten Ministerien werden erklären, da ist Vertraulichkeit zugesichert worden, da treten wir nicht bei. Verletzung des Geschäftsgeheimnisses ist nach unserem Recht ein Antragsdelikt. Das heißt, die betroffene Bank müsste den Antrag stellen, dass man es verfolgt. Bisher geht die Credit Suisse ja offiziell jedenfalls davon aus, dass sie gar nicht betroffen ist. Also liegt auch eigentlich nichts vor, was nach deutschem Recht so verwertbar wäre.
Die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen in NRW wird jetzt gegen die Steuerhinterzieher natürlich vorgehen, Untersuchungen anstellen. Aber auch schreiben sie gegen Angestellte der Bank. Welche wären das? Credit Suisse Angestellte in Deutschland?
Das ist das Normale. Also aus Sicht der Steuerfahndung ist die Credit Suisse eine Beihilfebank, nennt man das. Und so eine Bank, die systematisch Beihilfe geleistet hat bei der Steuerhinterziehung, da wird man Verfahren machen, so wie man es im Fall LGT auch gemacht hat. Und man wird sicherlich gucken, welche Systematik dahinter ist und auch in der Schweiz Leute, die das angeblich organisiert haben. Wenn man das feststellen sollte, wird es dasselbe Problem geben, dass LGT Leute derzeit haben, die nicht nach Deutschland reisen können, weil sie hier festgenommen würden.
Wir haben zu Beginn des Gesprächs von anderen Angeboten gesprochen, die da noch allenfalls in der Gegend sind. Wissen Sie von anderen Angeboten, die anderen Bundesländern vorliegen?
Also ich habe gelernt, dass es über die Jahre sehr viele Angebote gegeben hat. Im Moment gibt es ja noch ein Angebot in München, dessen Qualität sich schwer abschätzen lässt. Es gibt in Kiel einen Vorgang, der ein bisschen rätselhaft ist. Ich glaube, in Deutschland versuchen auch Politiker Selbstanzeigen zu Shanghaien. Das heißt, sie versuchen, die Vorgänge möglichst geheim und geheimnisvoll zu machen, damit möglichst viele Selbstanzeigen kommen. In NRW zum Beispiel sind weit über 1000 Selbstanzeigen eingegangen in den letzten Wochen. Da hat die Politik ein Interesse dran, noch mehr davon zu holen. Von der wird es noch mehr Geheimnistuerei auch um schlechte CDs geben.
Jetzt ist klar, es sind in NRW auf dieser CD nur Credit Suisse-Kunden drauf. Das lässt einige andere wahrscheinlich aufatmen. Haben Sie schon ein böses Telefon bekommen von den Steuerfahndern, dass Sie das rausgelassen haben?
Nein.
Lakonische Antwort von Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben selbstverständlich die CS auf diese Dinge angesprochen. Von der Credit Suisse gibt es zu diesen Informationen keine neue Stellungnahme. Ein Sprecher der Bank sagte uns gegenüber, man habe weiterhin keine Hinweise darauf, dass die CS von diesem Datendiebstahl betroffen sei. Auch die erwähnten internen Schätzungen über unversteuerte Gelder deutscher Kunden der Credit Suisse wollte die Bank auf Anfrage nicht kommentieren. Zu ganz anderen Zahlen. 500 Millionen Franken verlangte Ueli Maurer zusätzlich. Nun soll er 50 Millionen hergeben. Auch der Verteidigungsminister muss zum großen Sparprogramm des Bundes beitragen, welches die Regierung vorgestern präsentiert hat. Maurer hatte noch im letzten Oktober große Mängel beim Armeematerial und bei den Immobilien beklagt und entsprechend mindestens eine halbe Milliarde mehr gefordert pro Jahr. Jetzt das. Das sei nicht unbedingt ein Widerspruch, meint Verteidigungsminister Maurer im Gespräch mit Andrea Jacki.
Die Forderung bleibt bestehen, aber weil wir ja gleichzeitig auch sparen und verschiedene Projekte gestoppt haben, können wir 2011, 2012 einen Sparbeitrag leisten, weil Projekte nicht beschafft wurden und neue noch nicht beschaffungsreif sind.
Aber was heißt denn das? Wann kommen Sie dann wieder mit den 500 Millionen?
Wir sind der Meinung, dass wir ab 2013, 2014 diese Mittel mehr beanspruchen müssen. Bis dahin sind wir am Umbau, können Sparbeiträge leisten, aber längerfristig brauchen wir dieses Geld.
Nun müssen Sie aber eben zuerst sparen, diese 50 Millionen bis 2014 pro Jahr. Was bedeutet das für die Armee?
Das ist zu verkraften, weil diese 50 Millionen resultieren aus abgebrochenen und nicht realisierten Projekten. Das ist unser Sparbeitrag. Wir sind ja daran, an verschiedenen Orten zu sparen, um die Mittel umzuschichten, dort, wo sie tatsächlich notwendig sind.
Wie haben Sie entschieden, wo Sie sparen?
Der Betrag setzt sich aus sehr vielen Teilbereichen zusammen. Beispielsweise werden wir kleinere Systeme aus der Armee ausscheiden, früher als gedacht.
Beispiel?
Hellraumprojektor ist so etwas, das gibt es zu Hunderten oder zu Tausenden. Und das neue Gerät heißt Beamer, das beschafft wurde. Und dann verzichten wir beispielsweise auf den Unterhalt und die Weiterführung von Hellraumprojektor. Das gibt nicht viel, aber es gibt vielleicht eine Million, wenn wir das in der ganzen Armee machen.
Sie wollen ja aber auch bei den Mannschaftstransporten sparen. Ich nehme mal an, das hat Ihnen vielleicht etwas wehgetan bei den Piranha-Radpanzern und Sie verzichten auf weitere Investitionen bei dem Führungsinformationssystem HER. Da waren Sie auch nie so ein besonderer Freund. Aber hat es jetzt geschmerzt zu verzichten?
Zu sparen schmerzt natürlich immer, aber es ist klar, der Bund hat Finanzprobleme, wir haben strukturelle Defizite und sparen geht nur, wenn sich alle solidarisch beteiligen. Mit der Möglichkeit, die ich jetzt habe, dass ich selbst bestimmen kann, wo, wird es erträglich, aber es löst natürlich die langfristigen Finanzprobleme der Armee nicht.
Im Bericht steht weiter, durch den Verzicht auf diese Rüstungsvorhaben werden bewusst Fähigkeitslücken in den Bereichen Führung und Aufklärung in allen Lagen sowie bei der Mobilität in Kauf aufgenommen. Was heißt das?
Wenn wir gewisse Güter nicht beschaffen können, heißt das, dass wir diese Fähigkeit im Moment nicht haben. Das schmerzt, aber alles in allem muss das einfach so möglich sein. Weil ich glaube nicht, dass es angeht, dass einzelne Departemente völlig ausgeschlossen werden. Das ist eine Sparübung, mit der wir beweisen müssen, dass wir sparen wollen. Und dann sind die Mittel mittel- und längerfristig wieder neu zu verteilen und neu zuzuordnen. Ich glaube, das ist aber das Schicksal der Armee. Sie kann nicht jederzeit in allen Bereichen auf dem neuesten technischen Stand sein. Militärische Güter haben eine Lebensdauer von 30 Jahren. Und in diesen 30 Jahren entsteht eine Fähigkeitslücke, in jedem Fall, weil man nicht immer das Neueste beschaffen kann.
Noch einmal schon zur Medienmitteilung, die am Donnerstag erschienen ist zum Sparprogramm. Da steht ja aber auch, die Weiterentwicklung der Armee sei in einer Art voranzutreiben, die mittelfristig zu einer Entlastung des Bundeshaushalts führe. Das tönt ja doch nach noch mehr Sparen und nicht dann plötzlich wieder investieren.
Wenn wir den Anteil, den die Armee heute hat am Bundesbudget, längerfristig behalten können, heißt das, dass das Budget für die Armee wachsen kann. Und die Armee hat schon jetzt mehr als halbiert am Anteil des Bundesbudgets. Aber das wird die Diskussion der nächsten Jahre geben. Alle wollen mehr Geld und es liegt am Parlament und allenfalls am Volk, diese Mittel zuzuteilen.
Und noch zur Diskussion über die neuen Kampfjets. Was bedeutet das für die? Heißt das jetzt eigentlich wieder ein Rückschlag?
Wir gehen ohnehin davon aus, dass wir neue Kampfjets jetzt nicht beschaffen können, weil die Mittel fehlen. Wir haben anderes, das dringender ist. Diese Diskussion werden wir auch führen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, das jetzt zu tun. Das wäre aus Sicht der Armee falsch, weil wir die Mittel dazu nicht haben.
Wie sieht die Armee in 10 Jahren aus, Herr Maurer?
Hoffentlich besser ausgerüstet als heute. Gut ausgebildet und hoch motiviert. In 10 Jahren sollten wir nahe bei der besten Armee der Welt sein.
Verteidigungsminister Maurer befragt von Inlandredaktorin Andrea Jacki. Im Moment müssten der SP die gebratenen Tauben eigentlich nur so in den Mund fliegen. Klassische sozialdemokratische Anliegen sind überall im Gespräch. Abzocker, Bankgeheimnis, Energieversorgung, Rentenklau. Aber die Sozialdemokraten geben bei all diesen Themen nicht den Ton an. Die Minders, die Blochers, die Gewerkschaften, die anderen Parteien halten ihre Fahne hoch. An der SP-Delegiertenversammlung in Bern heute hat Parteipräsident Christian Löwrer zwar wacker dagegen angeredet, die Parteibasis ist zum Teil auch verärgert, teils nimmt sie das Ganze aber auch ganz gelassen. Caroline Arn.
Die Rede von Parteipräsident Christian Löffler erinnert irgendwie an den Werbespot berühmter Kräuterbonbons. Immer wieder hält er fest, wie er es erfunden hat.
Wir waren die Pioniere der erneuerbaren Energien. Wir nehmen die aktuellen Umweltanliegen ernst und entwickeln hierzu besser als andere die künftigen Lösungen.
Und kontert damit die Kritik der Grünen, die SP habe für ihre heute lancierte Initiative Cleantech bei den Grünen abgekupfert. Weiter im Takt.
Bonus. Le PS a été le premier parti à dénoncer les bonus excessifs.
Die SP habe als erste die überrissenen Boni thematisiert und als erste die Abzocker kritisiert.
Le PS s'est toujours battu contre les salaires excessifs.
Sie hat's erfunden, kann aber die Ernte nicht einbringen, beispielsweise bei Wahlen, bei denen sie seit Jahren nicht zulegt.
Genossinnen und Genossen, es ist für den Parteipräsidenten eine unangenehme Feststellung. Aber sie trifft leider zu.
Unzufrieden mit der Situation ist auch ein Großteil der Basis der SP-Delegierten.
Es ist einfach schade, dass dann die Themen der SP weggenommen werden.
Es kann schon frustrierend sein. Wir kämpfen seit Jahrzehnten für die Anliegen, für die Abschaffung des Bankgeheimnisses zum Beispiel oder gegen zu hohe Managerlöhne. Und jetzt springen aufs Mal auch andere Parteien auf, was wir begrüssen. Aber es ist halt schon so, dass wie nicht anerkannt wird, dass wir das Anliegen seit Jahrzehnten haben.
Natürlich bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und dass wir die Leute anscheinend nicht genug mobilisieren oder nicht genug überzeugen können, ist offensichtlich, aber sehr, sehr schade.
Die Frage nach den Gründen zu beantworten fällt schwerer. Vielleicht komme die SP zu spät, vielleicht habe sie zu wenig Mittel, sind Vermutungen der Delegierten. Wie weiter also?
Ich finde es gut, wenn sie mehr ein bisschen Vorwärtsstrategie betreibt, wie sie jetzt gemacht hat mit dieser Minderinitiative.
Ich denke, wir müssen nicht viel anders machen, als wir jetzt machen, sondern wir sind eigentlich die einzige Partei, die uns treu bleiben, unseren Themen.
Ich glaube, es ist einfach ein langer Weg, den die SP jetzt gehen hat, gerade seit der letzten Wahl. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
Zuversicht statt Katzenjammer und weiterarbeiten. Das ist auch das Rezept von Parteipräsident Christian Löffler.
Wir müssen unsere Arbeit so intensivieren, dass wir das Vertrauen der Wähler und Wählerinnen zurückgewinnen können.
Ein erster Vertrauenstest ist die Abstimmung am nächsten Sonntag, wenn über die Senkung des Umwandlungssatzes der Pensionskassengelder abgestimmt wird. Wird die Senkung abgelehnt, hat die SP zusammen mit den Gewerkschaften und Grünen eine Abstimmung gegen den starken Block der bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände gewonnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.